Wir sind in der Predigtserie Esther und letzten Sonntag haben wir schon den ersten Teil davon gehört. Heute geht's weiter. Am Dienstag noch hatten wir uns den Film miteinander angeschaut, One Night with the King. Und ich war völlig überrascht am Dienstag, wie viele von euch da waren. Wir waren fast 100 Leute gewesen, also der Gottesdienstsaal war schon zur Hälfte voll. Wir haben miteinander den Film angeschaut und ich habe mir gedacht, eigentlich müsstet ihr jetzt zu Hause hingehen und jetzt nochmal wirklich sehr aufmerksam das Buch Esther durchlesen und dann einfach mal gucken, was war jetzt Hollywood-Dichtung und was ist jetzt wirklich der biblische Text. Also es war schon vieles, was natürlich genau gestimmt hat, aber es war auch etliches, das so interpretiert wurde. Ich würde euch Mut machen, lest es jetzt nochmal im Original, damit ihr dann wirklich den richtigen Text habt. Für all diejenigen, die das letzte Mal nicht mit dabei sein konnten in der ersten Runde, möchte ich noch einen kleinen, kurzen geschichtlichen Überblick geben, und zwar in Form von einem kleinen Clip.
Im 5. Jahrhundert vor Christus erstreckte sich das Perserreich von Indien bis Äthiopien. Xerxes war König, herrschte über das riesige Reich und liebte es, Feste zu feiern. Wirklich rauschende Feste. Er war ein richtiger Partykönig. In seinem dritten Regierungsjahr lud er aus allen seinen Provinzen Würdenträger, Beamte und die Adligen ein. Er stellte bei diesem Fest seine Macht und Reichtum zur Schau. Auf dem Höhepunkt der Feier wollte er seinen Gästen natürlich auch zeigen, wie schön seine Frau, die Königin Vasti, sei. Doch diese hatte keine Lust, zu den Angetrunkenen zu gehen und widersetzte sich dem Befehl des Königs. König Xerxes wurde über ihr Verhalten so zornig, dass er sie als Königin verstieß. Sie durfte nie wieder in seine Nähe kommen. So hatte der König nun keine Königin mehr. Also ging es auf die Suche nach einer neuen Frau. Aus seinem gesamten Reich holten sie nun die hübschesten und wunderschönsten Frauen zusammen. Sprich, ein Topmodel-Casting. So kam auch Esther, die als Pflegetochter bei Mordechai lebte, an den Hof des Königs. Sie gehörten zu den Juden, deren Vorfahren als Gefangene nach Babylon verschleppt worden waren. Jede der Frauen wurde ein Jahr lang mit duftenden Ölen in einer Art Beauty Farm gehegt und gepflegt, bevor sie zum König Xerxes durften. Als endlich Esther vor ihm stand, gefiel dem König diese Frau so sehr, dass er sie zur Königin machte. Und natürlich musste das gefeiert werden. Dass Esther eine Jüdin war, verriet sie jedoch nicht.
Ich habe den kleinen Überblick über die Geschichte. Es geht in der Serie aber um das Buch Esther, also nicht nur einzeln um die Person, gerade Esther, sondern um auch andere Personen, die dort noch vorkommen. Heute ist das Thema gewöhnlich außergewöhnlich und ich möchte mich mit dem beschäftigen, was macht den Unterschied? Was macht etwas Gewöhnliches zu etwas Außergewöhnlichem. Und da finden wir etliches im Buch Esther. Wenn es ums Thema außergewöhnlich geht, möchte ich euch gerade mal ein paar außergewöhnliche Jobs vorstellen. Ein Job zum Beispiel wäre Wasserrutschbahntester. Den Job, den gibt es tatsächlich. Das ist also nicht nur ein Hobby. Es gibt Unternehmen, die haben Wasserrutschbahntester angestellt. Die testen also, wie viel Wasser brauchst du unter dem Füdeli und wie geht das am besten, dass die Rutschbahn sicher und richtig schnell funktioniert. Die verdienen im halben Jahr 34.000 Euro. Das ist doch ein cooler Job eigentlich. Einen anderen Job, den ich euch vorstellen möchte, sind Kleidertester. Es gibt Kleidertester, also nicht Models, sondern die probieren einfach aus, wie trägt sich das Kleid, wie wäscht sich das, wie sieht es nach dem Waschen aus und so. Und mein Vater, der hat früher beim Schießer geschafft. Schießer ist ja eine Bekleidungsfirma, Schweizer Bekleidungsfirma, Unterwäsche. Und wir haben immer wieder mal so Doppelripp-Unterhemden zu Hause bekommen. Ich durfte die Probe tragen und dann hat man die eben gewaschen und und dann hat man am Schluss hat man dann so eine Auswertung schreiben müssen und durfte dann diese Hemden behalten. Also ich war im Prinzip im weitesten Sinne ein Model damals als Kind gewesen. Es gibt, und das ist kaum zu glauben, es gibt Kokosnuss-Sicherheitsbeauftragte. Und zwar auf den Jungferninseln, also in der Karibik. Da gibt es Hotels, die haben Kokosnuss-Sicherheitsbeauftragte angestellt. Die testen einfach immer, wie hebt da die Kokosnuss nach da oben. Weil, kannst du dir vorstellen, du lehnst dich gerade so in deinem Liegestuhl da unter der Palme und genießt die Sommersonne, Karibik, einen Cocktail. Und wenn dann so eine Kokosnuss runterscheppert, also das kann lebensgefährlich sein. Es gibt einen Job, die verdienen $65 pro Stunde. Na, ja, genau. Und dann gibt es zum Beispiel Golfballtaucher. Die holen die Golfbälle aus den Seen in dieser Golfanlage raus, weil da verschwinden scheinbar immer wieder etliche Bälle. Das ist deren Job, diese Golfbälle daraus zu suchen. Es gibt professionelle Sonneneincreme-Butler. Das gibt es in Amerika, in Miami, aber ich habe ein bisschen gegoogelt, das gibt es sogar an der Nordsee in Deutschland. Also du musst dir vorstellen, du bist in einem Hotel, du schnappst dein Badetüchli da und gehst zum Strand raus und zack, der folgt dir und fragt dich, darf ich dich eincremen? Und das ist dann kein dummes Anbaggern, sondern das ist im Prinzip, das ist dem sein Job, der darf den ganzen Tag einfach Sonnen eincremen. Es gibt Tierfutter-Vorkoster. Ja, in England gibt es eine Firma, Marks & Spencer, die Tierfutter herstellen und die haben jemanden angestellt, der mit so Gourmet-Zunge da also so richtig die Tiernahrung vorkostet. Also wenn ich diese Jobs höre, dann habe ich natürlich schon das Gefühl, also das ist schon etwas ganz Spezielles. Und viele von uns haben ja keine so abgefahrenen Jobs wie hier jetzt. Viele von uns, also wenn ich mich da vergleiche, bin ich da auch eher gewöhnlich. Und wenn wir in die Bibel, ins Buch Esther schauen, dann sehen wir, auch Esther war eigentlich relativ gewöhnlich, vielleicht sogar schwierig aufgewachsen. Ihre Eltern sind gestorben und sie kam dann zu ihrem Onkel Mordechai und der Onkel hat sie aufgezogen in seinem Umfeld. Das war nichts Spezielles, nichts außergewöhnlich Verrücktes. Sie hat wahrscheinlich die gleichen Sehnsüchte und die gleichen Wünsche gehabt, wie damals wahrscheinlich andere junge Frauen auch gehabt. Aber durch eine spezielle Tat ist sie zu etwas Außergewöhnlichem geworden. So im Hollywood-Jargon würde man sagen, von der Tellerwäscherin zum Superstar. Und das relativ schnell. Bei Mordechai war das eigentlich ähnlich. Er war eigentlich auch ein einfacher Mann, war verheiratet, war Jude. Man könnte sagen, so untere Mittelklasse damals. Er war Schreiber beim König gewesen. Und er hat sich um seine Tochter gekümmert, hat seine Verantwortung da wahrgenommen. Und auch da muss man sagen, das ist ja jetzt nichts Spezielles eigentlich. Und doch ist er zu einem Mann geworden, der eine ganz außerordentliche Bedeutung hatte später für die Juden, der den ersten Genozid damals verhindert hat, der gehängt werden sollte und am Schluss ist sein Widersacher am Galgen gehangen. Also das waren schon auch sehr ungewöhnliche Dinge, die er erlebt hat. Und heute steht Mordechai eher im Mittelpunkt und ich möchte mich ein bisschen intensiver mit ihm beschäftigen. Und er lebt drei Grundsätze, die wir uns miteinander anschauen wollen. Dazu lese ich euch Esther 2, die Verse 5 bis 7. In der Residenz Susa wohnte ein Jude namens Mordechai aus dem Stamm Benjamin. Er war ein Nachkomme von Jair, Shimi und Kish. Mordechais Vorfahren befanden sich unter den Gefangenen, als König Nebukadnezar, damals König Joachim von Juda, und einen Teil der jüdischen Bevölkerung nach Babylon verschleppte. Mordechai hatte eine Cousine namens Hadassah, die auch Esther genannt wurde. Ihre Eltern lebten nicht mehr, deshalb hatte er Mordechai sie als Pflegetochter angenommen. Sie war sehr schön und ihre Gestalt war besonders anmutig. Also Esthers Geschichte beginnt eigentlich mit etwas eigentlich ganz Normalem. Und wir begegnen jetzt bei Mordechai drei ganz wichtigen grundsätzlichen Prinzipien, die er gelebt hat. Und das erste Prinzip ist Barmherzigkeit. Sei barmherzig, weil auch Gott dir barmherzig ist. Mordechai ist nicht einfach zufällig schon quasi barmherzig auf die Welt gekommen. Und das hat einen geschichtlichen, theologischen Zusammenhang, den möchte ich kurz erklären. Das Volk Israel damals in Kanaan ist immer hartherziger geworden, hat immer mehr auf sich selber geschaut, hat immer mehr Gottes Prinzipien verloren. Und in dieser Hartherzigkeit, in dieser Abkehr von Gott, ist es dann dazu gekommen, dass sie nach Babylon weggeführt wurden, in Gefangenschaft geraten sind. Und in Jerusalem damals haben sie eben vergessen, barmherzig zu sein. Und das hatte dann zur Folge, dass sie weggeführt wurden. Vielleicht könnt ihr nachvollziehen, wenn es einem gut geht, dann vergisst man gern mal so die Prinzipien Gottes. Wenn es einem gut geht, dann guckt man einfach auf sich. Dann hat man vielleicht manchmal auch so die Gefahr, steht man in der Gefahr, ein bisschen arrogant zu werden, wenn man einfach nur noch auf sich schaut. Und das ist damals den Juden so gegangen. Vielleicht kennst du das auch. Wenn es dir gut geht, dann vergisst man Gott einfach mal schnell. Als das Volk Israel dann in der Gefangenschaft dort war, da sprach Micha, ein Prophet, zu ihnen und er sagte, es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt. Also die Israeliten haben das schon gewusst, schon vorher hat Gott ihnen dieses Prinzip gelehrt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Also Barmherzigkeit macht den Unterschied. Und erst in der Gefangenschaft in Babylon haben sie irgendwie gecheckt wohl, dass das wichtig ist. Und Mordechai hat gelernt, wieder ein weiches Herz zu bekommen, wieder zu dieser Barmherzigkeit, die schon ursprünglich auch bekannt war, wieder zurückzukehren. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr mit euren kleinen Kindern einkaufen seid und die Kinder sind einfach schlecht drauf und einfach knatsch. Also ich beobachte manchmal so Familien im Aldi am Samstagmorgen um 10, alles rappelvoll, ein riesen Ding und Geschiebe und Gemache und dann die Kinder fangen an mit Nerven und ich würde aber nur da und ich würde nur da, warum kriege ich nicht und jetzt kommst hierher und hin und her und manchmal droht es dann zu eskalieren. Man steht an der Kasse irgendwie und dann irgendwann fangen die Kinder an zu heulen und alles gerät irgendwie aus dem Ruder. Dann kommen so irgendwelche Leute und die fangen dann mit an. Ja, ja, früher, da durften die Kinder noch nicht alles. Und muss das Kind denn jetzt heulen? Können Sie da nicht ein bisschen gucken? Kennt ihr das irgendwie? Also wenn das dann noch kommt, dann nervt es dann wirklich. Wenn du so Situationen selber durchlebt hast, dann bin ich sicher, wirst du barmherziger mit Eltern, denen es ganz genauso geht, weil du selber gemerkt hast, was das für ein Kampf ist und was das bedeutet. Das kann dich barmherziger, das kann dein Herz weicher machen. Und so haben sie eben auch in Persien gemerkt, Barmherzigkeit ist wichtig. Und haben wieder neu ein weiches Herz bekommen. Eine kleine Tat der Barmherzigkeit kann unglaublich viel auslösen. Und ich möchte euch gerne da gerade ein Beispiel geben, einen kleinen Clip noch, wo verschiedene Beispiele aus der Bibel gezeigt werden, was Barmherzigkeit für einen Unterschied macht.
Was wäre geschehen, wenn Mordechai sich nicht als Wachmann beworben hätte, um weiterhin in der Nähe seiner entrissenen Adoptivtochter Esther sein zu können? Was wäre geschehen, wenn Andreas nicht darauf bestanden hätte, Jesus seinen Bruder vorzustellen, den Jesus später Petrus nannte? Was wäre geschehen, wenn Ruben sich nicht vor seine Brüder gestellt hätte, um sie davon zu überzeugen, ihren Bruder Josef nicht umzubringen? Was Was wäre geschehen, wenn Miriam nicht auf den Korb aufgepasst hätte, in dem ihr Bruder Mose im Schilf lag? Was wäre geschehen, wenn Jonathan seinen Freund David nicht davor gewarnt hätte, dass sein Vater König Saul ihm nach dem Leben trachtet? Was wäre geschehen, wenn Josef nicht den Mut gehabt hätte, Maria treu zu sein? Dies tat er trotz ihrer Schwangerschaft, die nichts mit ihm zu tun hatte. Was wäre geschehen, wenn Johannes der Täufer seine eigenen Nachfolger nicht eines Tages seinem Cousin Jesus anvertraut hätte? Was wäre geschehen?
Das sind Beispiele, die einfach zeigen, welchen Unterschied Barmherzigkeit und kleine Taten der Barmherzigkeit machen können. Ich war in einer Gemeinde, in der eine junge Frau gelebt hat, die Ehe ging auseinander, sie haben sich getrennt, der Mann ist dann verstorben und sie ist noch übrig geblieben mit einem kleinen Jungen, der war damals so 4, 5 Jahre und in der Zeit ist sie dann auch gestorben. Sie hatte AIDS gehabt und das Kind war dann komplett allein. Und ich muss ehrlich sagen, ich bewundere die Familie aus der damaligen Gemeinde, die das Kind in ihre Familie aufgenommen hat. Die haben selber schon 4 Kinder gehabt und waren wirklich intensiv gefordert und haben das Kind trotzdem aufgenommen, haben für das Kind gesorgt. Der Kerle ist jetzt schon ein junger, großer Mann. Mich hat damals diese barmherzige Tat wirklich beeindruckt, weil sie den ganzen Alltag von ihnen komplett auf den Kopf gestellt hat. Und sie waren barmherzig gewesen und sie haben das Kind aufgenommen bei sich. Was, wenn du vielleicht Kinder hüten gehst bei einer Familie? Was, wenn du anderen beim Umzug hilfst? Was, wenn du jemand irgendwo eine Schlafstätte bietest? Was, wenn du für irgendeinen wichtigen Anlass Geld gibst? Das sind Taten, kleine Taten der Barmherzigkeit und wir können oft gar nicht abschätzen, oft wissen wir es auch gar nicht, was aus solchen kleinen, aber doch so wichtigen Taten der Barmherzigkeit passieren kann. Jesus fordert seine Jünger selber direkt auf. Er sagt zu ihnen, seid so barmherzig wie euer Vater im Himmel. Also, das motiviert uns selber, wenn wir am Morgen aufstehen, Gott zu fragen, was ist heute für mich dran? Was für Taten soll ich heute tun? Und das Verrückte ist ja, für Barmherzigkeit gibt's eigentlich nie so den richtigen Zeitpunkt. Meistens kommt's gerade ungelegen, man ist gerade am Gang, man hat keine Zeit gerade und dann den Schritt zu schaffen und zu sagen, jetzt bin ich dran, jetzt bin ich gefordert, das will jetzt Jesus von mir und ich handle jetzt auch barmherzig, das kostet manchmal wirklich etwas. Also das war der erste wichtige Schritt. Der zweite ist Gerechtigkeit. Tue das Richtige, egal was es kostet. Und ich möchte euch da auch einige Verse gerade aus Esther vorlesen. Esther 2, 21 und 22, da heißt's: Eines Tages, während Mordechai Dienst hatte, verschworen sich die beiden Eunuchen Bigtan und Teresch, die am Königspalast die Eingänge bewachten, gegen Xerxes und planten einen Anschlag auf ihn. Mordechai erfuhr davon, erzählte es der Königin Esther und sie meldete es dem König. Das ist schon verrückt, finde ich, und sehr speziell. Mordechai und die anderen Juden leiden unter der Situation, in der sie jetzt sind. Sie sind Sklaven, sie werden missbraucht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man in so einer Situation eher so reagiert und sagt, hey, dem geschieht es jetzt gerade recht. Endlich geschieht da mal Gerechtigkeit und endlich kriegt der Besatzer eins auf die Nase. Und ist dir dabei mal aufgefallen, wenn es um Gnade geht, dann geht meistens Gnade nur in eine Richtung. Also wenn das Volk Israel bewusst gesündigt hat und wenn es bewusst sich von Gott abgekehrt hat und Gott aber später nachher das Volk wieder nimmt, ihnen seine Gnade schenkt, dann ist das wunderbar. Und dass ich, dass du immer wieder zu Gott kommen kannst und sagen kannst, hey, sorry, tut mir leid, und Gott vergibt und er schenkt mir seine Gnade und es geht wieder von Neuem los, das ist fantastisch. Aber was, wenn es den anderen betrifft? Was, wenn es den betrifft, unter dem ich leide und ich bin in der Schwierigkeit involviert und Gnade wäre jetzt für den anderen eigentlich wichtig? Dann fällt es mir doch sehr schwer, an der Stelle für Gerechtigkeit einzustehen und dann diese Gnade für ihn auch gelten zu lassen. Wenn ich zum Beispiel sage, hey, der Typ, der mich die ganze Zeit mobbt, endlich kriegt er mal eins auf die Kappe. Oder der Chef, der mich behandelt, als wäre ich der letzte Dreck. Ja, das geschieht ihm jetzt gerade mal recht, wenn so irgendetwas passiert. Also da fällt es uns viel, viel schwerer. Wenn uns jemand betrügt und über den Tisch zieht, dann sind wir doch eher dran, dass wir sagen, ja, guck, das hat er jetzt davon. Also Mordechai schon, aber ich? Und oftmals geht es mir dann so, ich lese in der Bibel, aber das Handeln, das konkrete Umsetzen, in gerade so spannenden, schwierigen Situationen, das fällt mir oft schwer. Ja, man liest das in Büchern, andere Leute schaffen das. Aber ich, mache ich das auch? Schaffe ich das auch? Jesus sagt ganz konkret, liebe deine Feinde, bete für die, die dich verfluchen. Und mein Innerstes, das sagt ganz automatisch, boah, du, schaffe ich das? Schaffe ich das? Mordechai ist an der Stelle uns ein absolutes Vorbild, weil er sich einsetzt genau für den, unter dem er leidet. Ich lese dir mal ein paar mögliche Argumente vor, die Mordechai hätte bringen können in der Situation, in der er war. Er hätte zum Beispiel sagen können, ich bin nie gewollt gewesen, hier in Babylon, alle haben mich im Stich gelassen, auch der König, niemand hat mich geliebt, ich habe nie den ersten Platz gehabt, ich gehöre nicht mit dazu, ich werde abgelehnt, ich werde als Sklave missbraucht, ich werde übergangen, ich komme nicht zur Ruhe, ich fühle mich eingeengt in Babylonien. Also ich glaube, das sind ganz normale Gefühle, die man in so einer Situation haben kann. Und Gefühle, die sind so aufwühlend und die sind mal so und mal so, also so nach dem Motto, mal hinne, mal führe, mal links, mal rechts, nach Uwe, mal abe, mal links, nach rechts, mal oben, mal ohne, mal links, nach rechts, oh Gott, der ganze Tag. Also, ich Schweizerdeutsch, gell? aber so gehen... So geht es uns doch manchmal mit unseren Gefühlen, also wenn wir da drauf gehen, mal hoch, mal runter, mal links, mal fühlt man sich so und so. Und wichtig finde ich, ein Christsein bedeutet, ich weiß um meine Stellung in Jesus. Ich weiß, dass er mich erlöst hat. Ich weiß, dass er für mich bezahlt hat. Ich weiß, dass es ihn was gekostet hat, dass er Jesus ans Kreuz hat gehen lassen und dass er ihn geopfert hat. Ich weiß, dass ich jetzt Salz und Licht sein darf und einen Unterschied machen kann. Ich weiß, dass ich kein Opfer bin, sondern dass ich selbst in der Kraft von Jesus handeln kann. Und ich finde, das ist an der Stelle ganz wichtig. Mordechai hätte sagen können, ja komm, bring den König um, er hat es verdient, aber er reagiert komplett anders. Er steht ein für Gerechtigkeit. Er steht ein für den, der das Leben für ihn sogar noch schwer macht. Ich möchte euch noch ein anderes Beispiel erzählen. Eine Frau, die ungefähr 30, mit 3 Kindern, und sie kämpft, im Leben zurechtzukommen und es fällt ihr wirklich schwer, sie schafft es kaum noch und sie ist dann schwanger mit dem 4. Kind und geht zum Arzt und sagt dem Arzt, ich will das Kind abtreiben. Und der Arzt, der reagiert ganz anders, als sie dachte. Und er macht ihr richtig, macht ihr massiv Mut und sagt, treib das Kind nicht ab, behalt das Kind. Du hast eine Verantwortung dafür und trag das Kind unbedingt aus. Und der Arzt lässt, oder die Frau lässt sich überreden dazu und willigt ein und trägt das Kind aus. Und wisst ihr, wer das Kind war? Cristiano Ronaldo ist das Kind gewesen. Und man kann über ihn denken, wie man will, ob man ihn jetzt sympathisch findet oder nicht. Also ein Fußballstar ist er in jedem Fall. Und er ist vor allen Dingen ein Mensch, der an der Stelle ganz klar markiert, wenn der Arzt nicht so klar geredet hätte, wenn der Arzt nicht gesagt hätte, Mord ist Mord und trag das Kind aus, dann wäre das Kind, dann wäre er nicht am Leben. Vielleicht sagst du jetzt auch, hey Uwe, jetzt übertreib aber mal nicht, gell? Also nicht zu extrem werden jetzt. Die hat wahrscheinlich 1000 Gründe gehabt, um das Kind nicht bekommen zu wollen. Aber wenn es um Gerechtigkeit geht, ist es nicht so, dass wir oftmals 1000 Argumente finden. Und dann miteinander anfangen zu argumentieren im Kopf und man legt sich die Argumente zurecht. Und es ist im Prinzip an dir selber zu sagen, ich stehe zu den Prinzipien Gottes, ich bin Salz und Licht und ich hänge mein Segel jetzt nicht einfach in den Wind und drehe es dann einfach in die Richtung, so wie es halt irgendwie gerade passt und wie ich es mir halt argumentativ gerade zurechtlegen kann. Anderes Beispiel, ein Banker in der Schweiz, der Chef kommt auf ihn zu und sagt, der Abschluss in diesem Jahr, der sieht wirklich schwierig aus, du weißt doch, da kann man bestimmt noch irgendwo, da gibt es so einen Stellschrauben, kreative Buchhaltung und wie man das auch nennen will, bitte schau, dass der Abschluss nachher positiv am Schluss rauskommt. Der Mitarbeiter, der Banker, der verweigert sich und sagt, nein, ich betrüge nicht. Könnt ihr euch vorstellen, sofort die Reaktion vom Chef, gut, dann kannst du gerade deine Sachen packen und gehen. Das ist der Preis, den es dann oft auch kostet, wenn man geradlinig ist und wenn man zu dem steht, was man glaubt und sagt. Ein Beispiel, ein kleines Beispiel von mir persönlich. Als ich so 5, 6 war, sind wir mit ein paar Kollegen, kann ich mich noch gut erinnern, könnt ihr euch vorstellen, was das bei mir wie sich das eingebrannt hat. Mit 4, 5 mit dem Fahrrad sind wir rumgefahren und waren da auf einem Hof von einem Taxiunternehmen, so einem Busunternehmen, der hat Bus und Taxis gehabt. Und da lag so eine alte, früher hatte man so aus Metall, so eine große Kiste, eine Taxi-Uhr. Da hat man dran gezogen und dann hat die angefangen zu laufen. Und als Kind, ich fand das cool, das Ding lag da draußen und ich habe das bei mir hinten aufs Fahrrad gepackt und dann haben wir halt Taxi gespielt und sind dann halt mit dem Ding rumgefahren. Und als ich nach Hause gekommen bin, habe ich gemerkt, oh, ich habe die Taxi-Uhr immer noch hinten drauf. Ich habe das irgendwie ganz vergessen und habe mich dann aber nicht getraut, wieder zurückzugehen und die Taxi-Uhr dort abzuliefern. Habe sie irgendwo hingestellt am Haus und ihr könnt euch vorstellen, jedes Mal, wenn ich an dieser Taxi-Uhr vorbeigegangen bin, das war wie so eine Art Mahnmal für mich. Eigentlich, dir gehört die nicht, wahrscheinlich haben sie sie nicht mehr gebraucht, aber du hast sie einfach mitgenommen und das ist nicht in Ordnung. Und das hat mich sowas von gewurmt und ich war zu feige, die zurückzubringen. Und ihr könnt euch vorstellen, dann bist du im Gottesdienst und dann predigt jemand über Prinzipien und über Salz und Licht und über Zeugnis sein und so. Oh Mann, und ich denke, meine, die Taxi-Uhr, die liegt da immer noch und ich sollte eigentlich, und ich weiß es eigentlich auch, aber ich traue mich irgendwie nicht. Und ich lasse es liegen. Und in der nächsten Predigt irgendwann, da predigt jemand von Hingabe und hast du noch irgendwas zu bereinigen, das du noch tun solltest und dann bring das noch in Ordnung. Und ich denke, oh meine Güte, die Taxi-Uhr schon wieder. Und irgendwie, ich habe ewig gebraucht, bis ich es endlich geschafft habe, einen Brief an das Unternehmen zu schreiben und 50 Mark damals noch dazu zu legen und einfach zu sagen, es tut mir leid, dass ich die Uhr mitgenommen habe und wenn irgendein Schaden größer entstanden ist, dann begleiche ich den. Seitdem ist das Thema, Halleluja, jeder Prediger kann jetzt fragen, hast du noch irgendwas in deinem Leben, das du zurechtbringen solltest? Zumindest ist es nicht die Taxi-Uhr, die an der Stelle, die mir dann einfällt. Aber es ist schwer gewesen, es ist schwierig gewesen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du so Sachen nicht in Ordnung bringst und mit dir rumschleppst und du stehst am Morgen vor dem Spiegel und dein Innerstes klagt dich an und sagt dir, du bist unehrlich und du weißt, dass du was in Ordnung bringen sollst. Du weißt, dass das nicht in Ordnung war. Und du kannst dir vorstellen, wenn du jeden Morgen das selber realisierst, das geht dir aufs Herz, das geht dir auf die Gesundheit. Und du quälst dich mit dem rum und jeden Abend, wenn du einschläfst, dann denkst du irgendwie dran, oh Mann, ich sollte eigentlich. Was für ein Unterschied. Die Bibel schreibt davon, dass Gott einen Frieden schenkt, der menschliche Vernunft übersteigt. Wenn du aufrichtig bist, wenn du die Dinge in Ordnung bringst, wenn du mit reinem Gewissen mit Jesus lebst, du hast einen Schlaf in einem Frieden, der alle menschliche Vernunft übersteigt. Was für ein wunderbares Geschenk ist das. Und ich möchte euch damit ermutigen, diesen Frieden wirklich zu genießen. Und irgendwann ist es so, da redet die Bibel auch davon. Du wirst einmal vor Gott stehen und in seine Augen blicken und wirst Rechenschaft ablegen müssen über dem, was du getan oder was du nicht getan hast, wo du gefehlt hast, wo du Dinge getan hast, die nicht in Ordnung waren. Und auch wenn wir heute in einer Gesellschaft leben, wo man so das Gefühl hat, hey, passt schon, ist alles in Ordnung, so als ob Gott irgendwie den Himmel aufmacht und sagt, easy, hey, komm rein, ist alles in Ordnung, irgendwie passt das schon irgendwie. Das ist eben nicht so. Wenn wir in der Bibel von Gott lesen, dann redet er auch von klaren Prinzipien und davon, dass wir Rechenschaft ablegen müssen über das, was wir getan haben, was wir mit den Gaben, die er uns geschenkt hat, gemacht haben, was wir mit Gelegenheiten, die er uns gegeben hat, vielleicht nicht gemacht haben. Mordechai, von ihm wird berichtet, dass er an der Stelle Fadengrad war und dass für ihn Gerechtigkeit absolut wichtig war. Und es gibt einfach Momente im Leben, da musst du aufstehen und Farbe bekennen. Da musst du klar sagen, was ist Sache. Wenn der Chef sagt, hey, wenn das Telefon klingelt, ich bin dann nicht da. Was machst du dann? In deiner Steuererklärung, wo es immer wieder mal, so erlebe ich das auch, Grauzonen gibt. Wie mache ich das jetzt? Wie definiere ich das? Bleibe ich klar? Bleibe ich sauber oder nicht? Wenn ich Arbeitsstunden aufschreibe, Kilometer aufschreibe und so weiter, möchte ich ermutigen, da grad und klar zu sein, so wie das auch Mordechai gemacht hat. Die Bibel spricht davon, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Kommen wir zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist Demut. Und zwar möchte ich euch ermutigen, folge Gott mit allen Konsequenzen. Ich lese euch auch dazu noch einen Text vor. Esther 3, Vers 1 bis 6. Da steht, es ist ein etwas längerer Text. Einige Zeit später kam König Xerxes einem Mann namens Haman die höchste Stellung am Hof. Er war ein Sohn Hammadatas und Nachkomme Agags. Alle Beamten im Palast waren ihm untergeordnet. Sie mussten sich auf Befehl des Königs vor Haman niederwerfen, wenn er an ihnen vorüberging. Nur Mordechai verneigte sich nicht vor ihm. Da fragte ihn die anderen Beamten, weshalb widersetzt du dich der Anordnung des Königs? Weil ich Jude bin, antwortet er. Sie ließen ihm keine Ruhe und machten ihm jeden Tag Vorwürfe. Doch Mordechai hörte nicht auf sie. Da meldeten sie es Haman, um zu sehen, ob er Mordechais Begründung gelten lassen würde. Als Haman erfuhr, dass Mordechai sich nicht vor ihm niederwarf, packte ihn der Zorn. Er wollte sich aber nicht an Mordechai allein rächen, denn er hatte gehört, dass er Jude war. So schmiedete er einen Plan, um alle Juden im persischen Reich zu vernichten. Mordechai steht vor Haman hin. Und er demütigt sich unter Gott und unter seine Prinzipien und macht klar, meine Knie beuge ich nur vor einem Herrn, eben vor meinem großen Gott und vor sonst niemandem. An der Stelle bekennt er unglaublich klar und mutig Farbe. Und das macht deshalb einen so großen Unterschied. Und das ermutigt uns, Farbe zu bekennen, klar zu dem zu stehen, was wir glauben, auch wenn es schwierig werden könnte. Und vielleicht sagst du jetzt, hey, Glaube ist Privatsache. Aber Jesus ist auch nicht privat gestorben, sondern er ist völlig öffentlich gestorben. Das ist nichts, was wir verstecken wollen oder sollen. Ich möchte euch das in einer kleinen Grafik noch zeigen. bin ja da der große Maler. Wenn du zum Beispiel sagst, die Gnade Gottes umgibt mich und ich bin ein stiller Christ und ich weiß im Innersten, Jesus hat mich gerettet, du musst ja nicht jeder andere wissen und du fühlst dich in diesem Kreis wohl, dann wirst du wahrscheinlich die Bibel lesen und sagen, oh, super, super Verheißungen, die Gott mir gibt, das ist wunderbar. Du wirst vielleicht beten für Gesundheit für dich und für Erfolg in dem, was du tust. Und ihr merkt schon, da dreht sich alles einfach um dich. Wenn du geschlossen, still für dich Christ bist und alles um dich dreht, sich um dich dreht, stell dir vor, was wird das auslösen? Also so wirst du wenig bewegen. So wirst du wenig auslösen. Da wird nicht viel passieren in deinem Leben. Stell dir jetzt umgekehrt vor, du bist immer noch die gleiche Person, aber du reagierst jetzt genau umgekehrt. Du machst deinen Glauben öffentlich. Da ist kein geschlossener Kreis drum. Und du redest über deinen Glauben mit anderen. Sorry. Dann lernen auch die anderen das, was du selbst lebst. Wenn du Bibelverse liest und davon liest, wie Jesus andere erlöst und du redest darüber, dann werden andere zum Glauben kommen und das wird ganz automatisch Kreise um dich rumziehen. Und es ist völlig klar, dass so eine Person, so eine Person wird was bewegen. Mir ist an der Stelle das Zeugnis vom Rolf wieder in den Sinn gekommen. Du hast das bei der Taufe erzählt, dass er eigentlich gedacht hat, er ist ein guter Mensch und er lebt so gut, wie er kann. Und das passt schon. Und der Paul hat ihn einfach voll konfrontiert und hat gesagt, nee, das passt eben nicht, das reicht nicht. Und hat ihm dann erklärt, was es bedeutet, zu Jesus dazuzugehören. Der Paul war an der Stelle so jemand, der nicht gesagt hat, ja, passt schon und jeder glaubt so irgendwie, was er will, sondern er hat ihn konfrontiert und klar gesagt, was Sache ist. Und das hat Rolf geholfen, wirklich auch zu verstehen, worum geht's im Glauben wirklich. Und er konnte den Schritt dann auch gehen. Das ist für mich so ein klares Beispiel dafür, wenn ich Farbe bekenne, dann wird das auch was bewegen. Wenn ich in meinem geschlossenen Kreis bleibe und nicht drüber rede, dann wird da nicht viel passieren. Ich möchte euch zum Schluss noch drei Beispiele geben, die sehr deutlich das nochmal aufzeigen. Und zwar als allererstes möchte ich euch einen Pinguin zeigen. Und zwar der Pinguin, eben, ich sehe schon, ihr lächelt so ein bisschen, gell? Das ist ein komisches Tier irgendwie so. Das ist ein Vogel, aber der fliegt nicht. Der schwimmt im Wasser, aber es ist auch kein Fisch. Wenn er so daherwatschelt, dann hat man so das Gefühl, er kann nicht gescheit laufen. Also ihr merkt schon, das ist für mich so ein Sinnbild für weder heiß noch kalt. Das ist irgendwie so lauwarm, das ist so ein Christ, der einfach lieber nicht drüber redet. Und das ist weder Fleisch noch Vogel, das ist irgendwie so, weiß man auch nicht, sehr unbeholfen. Wenn aber ein Pinguin ins Wasser springt, das seht ihr auf dem Bild, wenn der losschießt, wie der dann Fische fängt, das ist unglaublich. Man hat so das Gefühl, das kann ja gar nicht der gleiche sein. Was das für einen Unterschied macht, wenn er in seinem Element Vollgas gibt, dann kann das unglaublich viel bewegen. Und ich möchte euch da ermutigen, im Bild gesprochen, ein Pinguin zu sein, der ins Wasser springt, der in seinem Element lebt und der wirklich dazu steht, dass er Christ ist und das nicht versteckt. Ein anderes Beispiel, ein Kristall. Wenn ihr das Kristall, ein schönes Kristall von außen seht, dann sieht das jetzt eher dreckig aus. Da kann man nur vermuten, was da vielleicht drin ist. Innen drin ist es schon schön und man weiß, ja, da ist der Kristall, aber du siehst nicht. Du würdest das nicht auf den Wohnzimmertisch stellen oder irgendwie so, das ist nicht schön. Aber wenn der Kristall zur Geltung kommt, wenn du die Schönheit siehst, die Farben, das Glitzern, das Licht, das gestrahlt wird, auch an andere Flecken, wo sonst vielleicht nicht Licht hinkommt, weil es in diesem Kristall gebrochen wird, das macht einen riesen Unterschied. Das letzte Beispiel, eine Raupe. Eine Raupe sieht für mich auch immer eher unschön aus, eher ein bisschen unbeholfen. So eine Raupe, die ist immer unterm Radar unterwegs, weil sie sich verstecken muss, wenn sonst irgendwie ein Vogel kommt und diese Raupe auffressen würde. Aber wenn diese Raupe zur vollen Blüte kommt, nachdem sie im Kokon sich verpuppt hat, dann entsteht da etwas ganz anderes draus, etwas Wunderschönes, wo man einfach nur noch staunen kann und die ganze Schönheit des Schöpfers an der Stelle entdecken kann. Ihr seht schon, diese drei Beispiele machen einen deutlichen Unterschied. Es steckt so viel Potenzial in dir drin. Esther, die am Anfang eher unscheinbar war und dann zu einer Retterin der ganzen Nation geworden ist. Mordechai, der ein ganz gewöhnlicher Mann war, aber durch diese drei Prinzipien Unglaubliches bewegen durfte und bei der Errettung der Juden eine entscheidende Rolle spielen konnte. Und ich möchte dich ermutigen, dass du in deinem Leben diese Prinzipien verwirklichst, dass wirklich Außergewöhnliches durch dein Leben passieren kann. Ich möchte dich ermutigen dazu, dass du barmherzig bist. Ich möchte dich ermutigen, dass du geradlinig gerecht bist und dass du dich, wenn dann demütigst, dann unter Gott demütigst und diese Prinzipien lebst. Willst du das so leben? Ich möchte für dich beten. Vater im Himmel, wir wollen dir danken dafür, dass du uns so gute Beispiele in deinem Wort gibst. Und ich danke dir dafür, dass wir von diesen Menschen Esther und Mordechai lesen dürfen. Und ich danke dir dafür, dass sie Inspiration für jeden von uns, auch für mich sein dürfen. Und dass sie uns auffordern, dir in aller Klarheit zu folgen. Und ich bete, dass du mir und jedem von uns in der kommenden Woche Kraft und Mut und Klarheit schenkst, deine Prinzipien zu leben. Ich bete darum, dass in unserem Leben Außergewöhnliches passiert, weil du in uns Außergewöhnliches bewirkst, weil du Menschen zu dir ziehen kannst, weil du uns als Salz und Licht brauchen kannst und willst. Ich bete darum, dass du uns fähig machst, mutig machst, uns Kraft schenkst dazu, das auch wirklich in unserem Alltag umzusetzen. Amen.